Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
185 Millionen. So viele Fluggäste gab es vergangenes Jahr in Deutschland. 185 Millionen Mal in ein Flugzeug ein- oder ausgestiegen. Nach der Pandemie steigen die Zahlen noch wieder. Und eine große Frage ist, wie kriegt man so eine Branche auf Kurs beim Klimaschutz? In Berlin hat heute ein wissenschaftliches Gremium der Politik seine Einschätzung vorgelegt. Das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag, kurz TAP. Über das Ergebnis habe ich vorhin gesprochen mit Professor Dr. Stefan Gössling von der Linné-Universität in Schweden. Jemand, der sich sowohl technisch als auch gesellschaftlich mit dem Thema Fliegen und Klima beschäftigt und sich auch in den TAP-Bericht eingelesen hat. Und zuerst habe ich gefragt, was ist für ihn die Kernaussage dieser fast 100 Seiten?
Ich glaube, die Kernaussage ist gar nicht so ganz klar und deutlich formuliert. Ich würde es aber interpretieren in Richtung, es wird sehr, sehr schwierig, eine klimaneutrale Luftfahrt hinzubekommen und es wird starke politische Steuerungsmaßnahmen brauchen, um etwas zu erreichen.
Der Bericht sagt ja auch, dass wenn es so weitergeht, die Emissionen sogar noch deutlich weiter ansteigen bis zum Jahr 2050 und sich nicht reduzieren. Gehen Sie mit dieser Analyse denn insgesamt mit?
Ja, das ist im Prinzip genau das, was wir auch schon seit vielen Jahren sagen, dass viel mehr passieren muss auf der technischen Seite, dass aber auch wahrgenommen werden muss, dass die technischen Hürden enorm sind, dass wir weitere Probleme bekommen, wenn die technischen Hürden denn genommen sind. Dazu gehören zum Beispiel der enorme Energiebedarf, um erneuerbare Treibstoffe herzustellen, aber dann eben auch die Kosten dieser neuen Treibstoffe. Das baut sich wie eine Zwiebel in Schalen auf und nur wenn man ein Problem gelöst hat, hat man dann aber immer noch nicht die Gesamtlösung.
Könnten wir uns da eines dieser Probleme mal genauer anschauen? Also wenn es jetzt zum Beispiel um Antriebstechniken und Kraftstoffe geht, also was sind hier die Hoffnungsträger und könnten wir uns da mal einen rauspicken?
Diskutiert werden eigentlich ganz unterschiedliche. Der elektrische Antrieb zum Beispiel, da haben wir das Problem, dass der immer nur auf der Kurzstrecke funktionieren wird und für kleinere Flugzeuge, also nur einen sehr kleinen Teil des Gesamtflugverkehrs abdecken wird. Wir haben andere Antriebe, die noch vollkommen in der Zukunft sind, zum Beispiel wasserstoffbetriebene Triebwerke, wo dann unklar noch ist, wie die genau funktionieren, ob sie auf der Mittelstrecke, der Langstrecke eingesetzt werden können. Vermutlich eher nicht, aber sowieso Zukunftsmusik, weil es noch keine Forschung dazu gibt. Besonders interessant im Moment sind eigentlich die Biotreibstoffe, weil dort der einzige Bereich existiert, in dem schon auch tatsächlich nachhaltiger geflogen werden kann. Das sind allerdings Altöle und Schlachtabfälle, die da im Moment verwertet werden, die auch nicht in endloser Menge zur Verfügung stehen. Und selbst da zeigt sich also dann, dass bei diesen Biotreibstoffen vermutlich schon bald Grenzen erreicht werden in der verfügbaren Menge.
Und beim Wasserstoff, dann bekommt man das Problem, wenn das dann mal überhaupt soweit sein sollte, dass A, die große Frage ist, wie wird der erzeugt und B, eine große Konkurrenz zu anderen Bereichen herrscht oder herrschen wird, die auch diesen Bedarf haben.
Das ist richtig. Wir möchten eigentlich die gesamte Gesellschaft jetzt elektrifizieren. Alles soll mit umweltfreundlichem Strom betrieben werden und dazu werden dann eben auch die weitergehenden Treibstoffe gehören, die aus Strom dann letzten Endes hergestellt werden. Das ist nicht nur Wasserstoff. Es gibt auch viele Hoffnungen bei den synthetischen Treibstoffen. Das wäre jetzt auf komplett chemischem Wege, einen Treibstoff zu schaffen, im Prinzip aus Wasser und Luft und CO2. Das ist allerdings auch eine Technik, die noch sehr am Anfang steckt, wo vollkommen unklar ist, ob die jemals skalierbar sein kann und die eben auch enorme Mengen an Strom benötigt, um dann eine viel kleinere Energiemenge in Form von einem flüssigen Treibstoff verfügbar zu machen.
Und bis sowas dann umgesetzt ist und den Markt durchdrungen hat, auch weltweit, da sind schon mal schnell dann auch 25, 30 Jahre vorbei, nicht?
Ja, man hört gerne, dass Leute sagen, ja, wir haben ja noch 25 bis 30 Jahre, bis das dann alles funktionieren soll. Aber wenn man so lange wie ich an diesem Thema arbeitet, dann weiß man, wir haben schon 25 Jahre gebraucht, um uns einfach nur darauf zu einigen, dass wir ein Problem haben, dass diese ganze Umstellung extrem kompliziert sein wird und dass wir sie auch hinbekommen müssen. Und für mich ist das ein sehr kurzer Zeitraum, vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, wenn man sich mit den Berichten des Klimaweltrates beschäftigt hat, dass wir eigentlich im Jahr 2030, also schon in 6 Jahren, die Emissionen global um 50% haben senken müssen oder sollen, um eben im Rahmen der gesteckten Klimaziele zu bleiben. Das heißt, da sind enorme Hürden und nichts kann schnell genug gehen im Moment.
Und das Fliegen, das trägt laut dem TAP-Bericht bis zu 5% zur menschengemachten Erderwärmung bei. Und das, was wir jetzt eben besprochen haben, Antrieb und Kraftstoffe, das ist ja nur eine Ursache. Was sind denn dann die anderen Übeltäter noch?
Nein, in den 5% steckt jetzt drin das CO2 und dann eben auch die sogenannten Nicht-CO2-Effekte, die zusätzlich zur Erderwärmung beiträgen auf Flughöhe, das ist also in der oberen Troposphäre und der unteren Stratosphäre. Dort verlaufen Grenzschichten in der Atmosphäre, wo die Emissionen aus dem Flugverkehr noch zusätzlich zur Erderwärmung beitragen. Und damit kommen wir auf insgesamt so etwas in der Größenordnung 4-5%. Was man noch berücksichtigen sollte, ist vielleicht, dass wer fliegt, auch auf die ganze Supply Chain, also die ganze Wertschöpfungskette angewiesen ist, die zu dem Flug notwendig ist. Und da haben wir kürzlich errechnet, dass tatsächlich das nochmal ein Drittel mehr Emissionen verursacht, als das, was der reine Durchsatz an Treibstoff verursacht, den man jetzt beim Fliegen benötigt.
Könnten Sie da 1, 2, 3 Punkte einmal nennen, dass wir uns das besser vorstellen können?
Also wenn wir im Moment die Folgen eines Fluges berechnen, dann nehmen wir die Menge an Treibstoff, die das Flugzeug verbrennt, und multiplizieren die mit einem Faktor, um dann eben zu errechnen, wie viel CO2 entsteht bei der Verbrennung. Das ist natürlich nicht dabei berücksichtigt, dass dieses Kerosin ja auch irgendwo herkommt, dass es also gewonnen werden muss, produziert werden muss, dass es durch eine Raffinerie läuft, dass es transportiert wird, gelagert wird und dass viele Menschen natürlich auch tätig sind, die dieses Öl dann zum einen fördern und dann auch in diesen Kraftstoff umsetzen. Das heißt, wenn man das alles mit reinrechnet, dann wird die Gesamterwärmung, die durch einen Flug entsteht, noch mal ein bisschen größer.
Fast eine kaskadenhafte Situation. Welche Rolle spielen denn dann wir Menschen selbst, wie viel wir fliegen? Also welcher Hebel wäre das? Das kommt in diesem TAP-Bericht auch vor, aber eher am Rande, da jetzt einzugreifen.
Ja, das ist für mich eigentlich so vielleicht auch die zentrale Schwachstelle dieses Berichts, dass nicht wirklich berücksichtigt wird, wie ungleich Flugverkehr konsumiert wird in der Gesellschaft. In Deutschland ist es nur ungefähr ein Drittel, laut einer Allensbach-Studie, der Menschen, die überhaupt fliegen in einem Jahr. Global ist es noch viel weniger. Da gehen wir davon aus, dass vielleicht so 2, 3, 4% maximal sind, die überhaupt über eine Grenze fliegen, international der Weltbevölkerung. Also Fliegen ist sehr elitär. Und dann haben wir noch mal eine zweite Konzentration bei den Fluggästen, bei den Vielfliegern. Es gibt also einen sehr großen Anteil der Flieger, die nur eine Flugreise im Jahr machen. Das ist dann vielleicht der typische Urlaubsflug. Aber dann haben wir so 10%, die mehr als 6 Flugreisen im Jahr machen und dadurch sehr stark zur Gesamterwärmung beitragen, die aus dem Flugverkehr resultiert. Das ist also die kleine Gruppe, die uns am meisten Sorgen machen sollte.
Und Langstreckenflüge machen 50% der Emissionen auch aus. Was könnte man denn da jetzt tun?
Die Langstreckenflüge machen sogar viel mehr aus. Wir haben jetzt gerade für die Europäische Union, für 10 der großen Tourismusländer berechnet, dass ungefähr 17% der längsten Flüge für 62% der Gesamtemissionen verantwortlich sind. Das heißt, alle Flugstrecken über 3000 Kilometer sind ein großes Problem. Und natürlich die besonders langen Flugstrecken, wenn man bis nach Neuseeland oder Australien fliegt, die fallen dann besonders stark ins Gewicht. Wenn wir die rausbekämen aus dem System, dann wäre ein Großteil des Problems schon mal gelöst. Aber da ist eben die Frage, was jetzt die Treiber wiederum sind für genau diese Flugbewegungen und Tendenzen.
Am Ende wäre das ja ein Systemwandel, wenn man plötzlich nicht mehr die Welt so erschließbar hat, wie sie im Moment erschlossen ist.
Teils ist das sicherlich richtig. Ich möchte da vielleicht hinzufügen, die Welt ist also nur erschlossen für einen sehr kleinen Teil der Menschheit. Es wird ja immer gern mit der sozialen Gerechtigkeitsfrage argumentiert beim Flugverkehr. Aber wir müssen berücksichtigen, dass zum einen nur sehr wenige Menschen überhaupt beim Flugverkehr teilnehmen, zum anderen aber eben sehr viele Menschen auch betroffen sein werden von den Folgen des Klimawandels. Das heißt, was da eine kleine, sehr reiche Minderheit verursacht, hat für viele sehr arme Menschen erhebliche Folgen. Und genau an der Stelle sollte man dann eben überlegen, wie diese Tendenzen zu gerade auch Fernreisen entstehen. Vieles ist ja auch induziert durch zum Beispiel im Moment sehr niedrige Preise, bei denen nicht berücksichtigt ist, dass eben jede Tonne CO2 auch Klimakosten verursacht, die andere dann zu zahlen haben. Das heißt, solange wir auch eine Nicht-Internalisierung haben der externen Kosten, ist es sehr günstig zu fliegen und eben aber die Folgen und die Kosten auf andere dann abzuwälzen.
In diesem Bericht kann man dann auch erkennen, dass eine Option womöglich wäre, auch langsamer fliegen. Ein bisschen wie langsamer fahren auf den Autobahnen auch. Wäre das ein Beitrag?
Es gibt entsetzlich viele Möglichkeiten, die Konsequenzen des Flugverkehrs zu mindern. Sicherlich gehört da auch Tempominderung dazu, was wiederum dazu führen würde, dass natürlich auch andere Transportmittel wieder attraktiver werden, dass man überlegt, ob man überhaupt so lange im Flugzeug sein will auf langen Strecken. Viel wichtiger wäre aber zum Beispiel stärker die Business Class zu besteuern, wo Einzelpersonen dann den 3-, 4-, 5-fachen Platz einnehmen von einem Fluggast in der Economy Class und entsprechend höhere Emissionen verursachen. Das heißt, das dann auch für die Leute unbequemer zu machen, die besonders viel unterwegs sind und damit sehr stark auch die Emissionen zu mindern. Wenn man dann zum Beispiel es erreichen würde, dass bei den Vielfliegern nur noch halb so häufig geflogen würden, hätten wir schon 25% der Emissionen aus dem System raus. Das sind also Maßnahmen, die meiner Meinung nach deutlich sinnstiftender sind.
Und wenn sich jetzt dieser Bericht vor allem auf die Technik, das Technologische konzentriert, das Naturwissenschaftliche auch und weniger jetzt auf das Gesellschaftliche, Sozialpsychologische, ist das typisch für solche Handreichungen, dass das nach wie vor noch so aussieht? Ich meine, das ist jetzt auch ein Büro für Technikfolgenabschätzung, also dass da so Pfade eingeschlagen sind.
Natürlich versucht man, das Ganze technologisch zu lösen, aber das ist ein bisschen auch das Problem, denn wir wissen ja aus unseren sozialpsychologischen Studien, dass Fluggäste eigentlich erwarten, dass nicht sie selbst verantwortlich sein sollen, sondern dass es von anderen gelöst wird. Und wenn dann von den Fluggesellschaften gleichzeitig kommuniziert wird, dass man in Zukunft technische Lösungen haben wird, dann muss der einzelne Fluggast sich natürlich keine Gedanken mehr machen und kann auf das System verweisen, dass das System irgendwie dieses Problem lösen soll. Wir wissen aber, dass das eigentlich technisch und auch physikalisch unmöglich ist, weil so viel so schnell passieren muss, dass wir weder die Energie dafür haben in Form von Strom, erneuerbarem Strom und auch gar nicht diese Technologien so schnell einführen können. Ein durchschnittliches Flugzeug fliegt ja 25 Jahre. Das heißt, was heute in Nutzung geht, ist dann vielleicht raus, wenn wir eigentlich schon bei Null Emissionen sein müssten, nämlich 2050. Da muss man stärker darauf achten, dass hier verschiedene Systemdynamiken relevant sind im Hintergrund, die auch stärker berücksichtigt werden müssen.
Das hieße ja, mit dem Blick auf das Technische blenden wir uns auch selbst.
Das ist ganz sicherlich so. Wenn ich aus meiner 25-jährigen Arbeit mit diesem Thema irgendeinen Schlusssatz ziehen sollte, dann ist das, die technische Lösung ist immer schon in der Zukunft gewesen, seit ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Und wenn ich Sie jetzt zum Abschluss frage, wo wird denn der Luftverkehr, die Luftfahrt im Jahr 2050 sein? Wird sie dann ein bisschen klimafreundlicher sein? Wird sie klimafreundlicher sein oder wird sie eine Chance auf Klimaneutralität haben? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich bin gar nicht so sicher, dass wir noch so viel fliegen wollen im Jahr 2050, weil die meisten nicht verstehen, wie schnell sich im Moment unsere Systeme verändern. Wir haben viele Konsequenzen schon gesehen in Form von Extremwetterereignissen. Da hat es Dürren gegeben, Überschwemmungen, Starkregen, Stürme. Das wird alles zunehmen und wir haben auch schon uns in Studien angeschaut, wie viele Teile der Welt überhaupt noch bereisbar sein werden im Jahr 2050 beziehungsweise in der Zukunft, wo wir sehr hohe Erwärmungen haben. Und da zeigt sich dann eben, dass ein Großteil der Weltkarte als Destination gar nicht mehr interessant sein wird, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass es soziale Verwerfungen geben wird in diesen Ländern, die dazu führen, dass man dorthin nicht mehr reist. Ich kann also nur sagen, wir spielen mit dem Feuer im Moment und es ist gut, diese Fragen jetzt ernst zu nehmen.
Am Ende wird es die Klimakrise selbst sein, die die Luftfahrt herunterstutzt, sagt zumindest Mobilitätsforscher Stefan Gößling.